Ich bin dem Herrn Jesus so dankbar, dass wir ihn dienen dürfen, oder? Ich habe so in der Vorbereitung gedacht, das ist eigentlich die schönste Aufgabe, die wir als Menschen haben, oder? Wir dürfen Gott dienen. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit diesem Gott. Und das Herrliche ist, dass bevor wir Gott dienen, er uns dient. Und das wird mir immer größer. Dass dieser große, allmächtige Gott auch gerade im Gottesdienst uns dient. Wir bilden uns immer so viel ein, was wir hier machen. So ein bisschen Musik und so ein bisschen Predigen und so ein bisschen Singen. Wir müssen uns wieder neu bewusst werden, die wichtigsten Dinge im geistlichen Leben tut Gott ganz allein. Wir müssen eigentlich nur ihm wirken lassen, auf ihn achten. Und es ist so wichtig, dass man sich immer wieder bewusst wird, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Und das Thema heute ist ein interessantes Thema, wie ich hoffe. Denn wir haben ja oft ganz viele Fragen an Gott, aber das Thema heute ist Fragen, die Gott uns stellt. Und die Bibel ist da ganz schön voll. Fragen, die Gott stellt. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, im ersten Buch Mose, ab Kapitel 3, da merken wir, die erste Frage in der Bibel stellte der Teufel mit dem Inhalt, den Menschen klarzumachen, dass Gott ein Spielverderber ist. Das ist interessant. Die erste Frage in der Bibel stellt nicht Gott, die stellt der Teufel. Und der Inhalt, da sagte die Frau zur Schlange, oder nicht da, sondern da sagte die Frau zur Schlange, ja genau da, aber der Vers 1. Und die Schlange war listiger als die Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das ist die erste Frage gewesen, die in der Bibel aufgenommen wurde. Und diese Frage ist hochaktuell, denn auch heute noch sagen viele Leute, ach du, mit Gott möchte ich eigentlich nicht leben, das ist ja eigentlich ein Spielverderber. Da haben wir Verbote und das macht immer Fragezeichen, oder? Der Heilige Geist setzt Ausrufungszeichen hinter dem, was Gott tut. Und der Satan Fragezeichen. Und wir müssen aufpassen, dass unser Leben nicht mit den Fragezeichen des Feindes vollgestopft ist, weil dann verlieren wir den Blick auf Gottes Verheißung. Die erste Antwort auf eine Frage gab der Mensch mit einer falschen Information über Gott. Gott hat nirgendwo etwas gesagt, dass sie die Früchte nicht berühren durften. Ist auch interessant. Die erste Antwort gibt der Mensch über Gott und gibt über Gott ein falsches Bild. Das ist bis heute so. Wie viel Fehlinformation über Gott gibt es? Oha. Die erste Antwort, die der Mensch gibt über eine Frage, wer Gott ist, ist gleich falsch. Er bringt gleich etwas noch hinzu. Vorsicht, Offenbarung, wer etwas hinzutut, ne? Wir wissen das. Was sagt der Mensch denn? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, das stimmt. Und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Sollt ihr nicht berühren, lest ihr vergeblich, weil es da gar nicht steht. Das heißt, der Mensch ist angesprochen, weil er ganz tief im Herzen plötzlich etwas hat. Ja, ich glaube, Gott will etwa mich ein bisschen in mein Leben einschränken. Und so ist es mit uns auch. Gott gibt uns etwas in unserem Leben. Wir nehmen das an, aber beklagen noch wieder andere Dinge. Wir tun etwas hinzu, was Gott gar nicht hinzugetan hat. Und das fand ich so interessant, dass die erste Frage in der Bibel der Satan stellt, dass die erste Antwort auf die Frage des Satans der Mensch gibt. Und beides geht an Gott vorbei. Bei Satan war es ja klar, aber Eva. Die erste Frage Gottes an den Menschen in der Bibel, die steht in 1. Mose 3, Vers 9. Das ist die erste Frage, die Gott stellt den Menschen. Und wisst ihr, welche Frage das ist? Wo bist du? Ich habe mir neu darüber Gedanken gemacht. Die Antwort des Menschen darauf, wie heute, er fürchtet sich vor Gott. Ich hatte Angst vor dir. Der Mensch ist verrückt. Er fürchtet sich vor dem, der ihn über alles liebt und vertraut dem, der ihn über alles hasst. Oder? Die erste Frage, und die ist mir so wichtig geworden. Adam, wo bist du? Jetzt könnte man sagen, also Moment mal Gott, du bist doch allmächtig und allwissend. Was soll denn diese Frage? Du hast ihn doch da gesehen, dass er da sich versteckt, oder? Wisst ihr, Gott hat uns geschaffen als Gegenüber. Und der Respekt einer Person ist, dass man ihn fragt. Selbst in dem gefallenen Zustand hat Gott die Würde des Menschen immer noch im Blick. Und er möchte hören von seinem geliebtes Geschöpf, von Adam, wo bist du? Adam, mein Junge, wo bist du? Und dann kennt ihr die Antworten. Ich möchte dazu sagen, du bist Gott nicht egal. Vielleicht bist du in einem Zustand wie Adam momentan und versteckst dich vor Gott. Vielleicht hast du deinen Platz, an dem du standst, verloren und hast dich irgendwo versteckt hinter deiner Krankheit, hinter deinem Mann, hinter deinen Kindern, hinter deiner Arbeitsstelle und du versperrst Gott den Weg. Und Gott ruft dir heute zu, wo bist du? Es ist Gott nicht egal, wo du bist. Und das Zweite. Wo stehst du zur Zeit in deinem Leben? Gott interessiert sich für dein Leben. Und eine Frage, die Gott dir vielleicht heute auch stellen möchte, ist, wo möchtest du eigentlich hin? Wo willst du hin? Wo willst du auch hin mit all den Sorgen, die dich momentan so belasten? Wo willst du hin? Wo willst du damit hingehen? Flüchtest du dich in Arbeit? Flüchtest du dich in Unterhaltung? Flüchtest du in Drogen, in Alkohol? Oder sagst du, ich bin Christ? Oh, okay. Das machen Christen auch. Vor euch steht einer, der auch als Christ schon manches Mal geflohen ist in Alkohol. Auch ich. Denk nicht, dass du als Christ nicht solche verrückten Wege gehen kannst. Gott ist ein suchender Gott. Auf Gottes Herzen liegt es, das Verlorene zu suchen. Und weil wir uns so oft verlaufen, deswegen sind wir so auf sein Herzen. Ich möchte euch ein Gleichnis erzählen, was ich gelesen habe, was mich sehr bewegt hat, wie Gott sich auf die Suche macht nach uns. Wir sind wie Adam, in Sünde verstecken wir uns vor Gott. Und Gott sieht uns sowieso und Gott spricht immer. Interessant, dass Adam nicht zuerst mit Gott spricht, sondern Gott spricht mit Adam. Hat er das nicht in deinem Leben auch schon oft gemacht, wo du die Segel gestrichen hast und plötzlich hast du eine Nachricht bekommen, per WhatsApp oder wie auch immer, dass du ein Wort Gottes bekommst, und du merkst, dass Gott mit dir redet. Vielleicht hast du gesagt, ach, ich habe keinen Bock, mit Gott zu sprechen. Und Gott sagt, aber ich möchte mit dir reden, weil du mir so viel wert bist. Dieses Gleichnis, es war ein reicher Mann, der lebte in Hülle und Fülle. Und sein Sohn, er hatte einen Sohn, den er über alles liebte. Sein Sohn wurde größer, hat die falschen Freunde kennengelernt und ist dann leider abhängig geworden von Drogen, am Anfang mit leichten Drogen und es wurden immer härtere Drogen. Am Anfang war es noch so alles ein bisschen spaßig und dann wurde es immer schlimmer. Die Sucht wurde schlimmer. Man konnte den Sohn kaum noch erkennen, weil er gezeichnet war von der Droge. Und dann flüchtete dieser Sohn. Und sein Vater, sein Herz war gebrochen. Dieser Mann hatte menschlich alles, aber sein Sohn war ihm mehr wert als aller Reichtum. Und er hat sich überlegt, wo ist mein Sohn? Und irgendwann bekommt er einen Brief, wir haben deinen Sohn gefunden. Er ist irgendwo in einer Gosse und lebt unter Menschen, die eigentlich nur noch vor sich hin vegetieren. Und der Vater hatte überlegt, was mache ich? Ich könnte jetzt Leute dahin schicken und ihn holen, aber vielleicht verletzen sie ihn. Ich mache etwas anderes. Wisst ihr, was dieser Vater machte? Er hat sich selbst angezogen als Junkie. Hat seine Haare nicht gewaschen, hat sich alte Klamotten geholt und ist wie ein Junkie und ein Obdachloser, hat er sich auf den Weg gemacht, dort in der Gosse, wo sein Sohn war. Und er war so gut verkleidet, dass sein Sohn ihn nicht erkannt hat. Und als sein Sohn dann mit ihm ins Gespräch kam, dann hat er an der Stimme gemerkt, das ist mein Vater. Das hat ihn zurückgebracht. Vater, wie musst du mich lieben, wo ich weiß, was für ein Mann du bist. Und du hast deinen ganzen Stand weggegeben und bist für mich in diesen Wesen zu mir gekommen. Ich musste so daran denken, genau das hat Jesus getan. Er hat den Himmel verlassen, ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden. Man konnte ihn anspucken, man hat ihn am Ende am Kreuz umgebracht. Ganz Mensch. Gott ist es nicht egal, wo du bist. Und deswegen fragt er dich heute, wo bist du? Und Gott möchte von dir eine Antwort. Die zweite Frage, die Gott stellt. In 1. Mose 3, Vers 11. Da steht, und er, Adam, und er sprach, wer hat dir erzählt, Gott? Wer hat dir erzählt, dass du nicht angezogen bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Wer hat dir gesagt? Gott will wissen, was du über ihn denkst. Adam hat direkte Wortinspiration Gottes gehabt. Gott hat mit ihm so geredet, wie wir jetzt reden. Das macht er mit uns nicht. Aber mit Adam hat er so gesprochen. Das war reinste biblische Lehre, pur. 100% rein. Und selbst das kann dazu führen, dass ein Mensch schräge denkt. Du kannst unter den besten Bibellehrern in einer Gemeinde kommen und hast trotzdem einen schiefen Blick auf Gott. Gott spricht dort ihn an. Ich möchte dich heute mal fragen, oder Gott stellt dir die Frage, woher hast du deine Erkenntnisse über Jesus? Und magst du denken, was redet der für ein Quatsch? Natürlich kenne ich Jesus. Erkennst du ihn wirklich? Natürlich kenne ich ihn. Ja, dann erzähl mal. Er ist gekommen, hat sein Leben für mich gegeben, war sündlos, ist am Kreuz gestorben, ist auf 3 Tagen auferstanden und Himmel gefahren, sitzt zur Rechten Gottes, kommt wieder. Ist das alles? Wenn in der Bibel steht, dass die ganze Weisheit Gottes in Christus ist, willst du dann behaupten, dass du mit diesen 5 Sätzen Jesus kennst? Ich beschäftige mich momentan sehr intensiv mit der Stiftshütte und mit dem Hebräerbrief. Je mehr ich studiere, desto mehr gehe ich auf meine Knie und sage, Herr Jesus, vergib mir, dass ich so wenig dich kenne. Mein ganzes Wissen ist über dich jämmerlich, jämmerlich, jämmerlich. Ich bin noch nicht mehr würdig, deinen Namen zu nennen. So dumm bin ich und so wenig verstehe ich von dir. All mein Wissen, was ich habe, ist 0,00 und die Schlange geht bis zur Ewigkeit und dann irgendwann kommt 0,5 dahinter. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, wer Gott ist. Wer beeinflusst deine Gedanken und dein Gottesbild? Wie bist du groß geworden? Wie bist du groß geworden? Es gibt viele Christen, die sind groß geworden mit einem Gottesbild, dass Gott dich straft, dass sobald du einen Fehler machst, er dich auseinandernimmt. Viele Kinder kriegen das erste Gottesbild von ihrem Vater mit. Und es ist ganz schwer, einen Menschen, der einen strengen Vater hatte, der für jede Kleinigkeit in Hysterie gefallen ist, es ist ganz schwer, dass diese Männer Gott als liebenden Vater sehen. Weil sie immer ganz tief in ihrer Seele diesen strengen Vater haben und ganz tief in ihren Innersten haben sie dieses Bild von Gott. Und das braucht ganz lange, bis wir frei werden von diesen Dingen. Ich kenne Männer, die sind über 40, über 50, verheiratet, haben große Kinder und haben vielleicht noch nie mit einem Menschen darüber gesprochen, aber sie haben ganz tief im Herzen damit Not, dass sie nämlich mit Gott Vater nicht viel anfangen können. Dass sie merken, mein Vater war anders. Der hatte keine Zeit für mich. Wenn er mich korrigiert hat, hat er mich meist geschlagen. Wenn er über mich gesprochen hat, dann hat er mich meist in den Dreck gezogen. Und wenn du so groß wärst, ist es ganz schwer, einen Vater zu sehen, der so ist. Und für Kinder ist das schwer. Deswegen ist jede Trennung, jeder Zerbruch der Ehe immer grausam. Eine Mutter kann nie einen Vater ersetzen. Das geht nicht. So wertvoll eine Mutter ist, aber sie kann einen Vater nicht ersetzen. Deswegen hat Gott Mann und Frau in eine Ehe zusammengeführt. Die Antwort von Adam fand ich interessant. Ne? Gott sagt, wo weißt du das? Und jetzt, anstatt er seine Schuld bekennt und sagt, ja, du hast hier recht. Ich habe etwas getan, was du nicht wolltest. Wisst ihr, was er macht? Die Frau, die du mir gegeben hast. Ach so. Gott ist so liebevoll und spricht ihn an, was ist denn los mit dir? Und anstatt auf dieses Liebesangebot anzugehen, stellt der Mensch Gott auf die Anklagebank und sagt, letztendlich hast du doch Schuld. Wenn du mir diese Eva nicht gegeben hättest, dann wäre doch alles gut. So verrückt ist der Mensch. Der Mensch gibt gerne anderen und Gott die Schuld und auch den Teufel. Es gibt so viele Christen, bei jeder Sünde, in der sie fallen. Ja, ist der Feind. Nee, das ist nicht der Feind, das bist du mit deiner Schlechtigkeit. Manche sagen, das ist der Feind. Ich war gestern in der Stadt und ich wollte eigentlich nicht meinen Zucker, aber ich habe so gegessen, der Feind hat mich so angegriffen. Ich glaube nicht, dass es der Feind war. Ich glaube, dass es eher, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das betitel, aber ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr, was mir so groß geworden ist? Bibelleser sind nicht Verführte, sondern Geführte. Bibelleser sind nicht Verführte, sondern Geführte. Hätte doch Adam Gott beim Wort genommen. War alles gut. Wie oft machen wir uns das so schwer? Gott sagt, wer hat dir das gesagt? Hätte er doch ganz offen gesagt, ach weißt du, Gott, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. War alles gut. Nein, er zieht noch Gott mit rein, er zieht seine Frau runter, ein toller Mann, ne? Die Frau. Also das ist ja, da war der erste Ehekrach bestimmt auch schon da. Ich hätte gerne mal Eva aufgenommen in dem Moment, wo sie das Gespräch angehört hat und er sagt, das war sie. Hätte ich gerne ein Bild von Eva mal gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Rosen Adam ihr dort noch gepflückt hat im Paradies, damit sie wieder einigermaßen lieb zu ihm war. Aber ich glaube schon, dass das auch Eva verletzt hat. Und wenn wir ehrlich sind, Sünde zerstört immer Gemeinschaft. Und den anderen die Schuhe in die Schuld zu schieben, ist ja so schön einfach. Dann sind wir draußen, oder? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber je älter ich werde, merke ich, auch wenn ich im Recht bin, bin ich doch irgendwie nicht im Recht. Weil es gibt ein Gebot, das ist das Gebot der Liebe. Und daran werden wir alle schuldig. Wir können auch Sachen in Wahrheit entscheiden, das mag alles richtig sein. Aber ist die Frage, die wir uns immer stellen, war die Wahrheit voller Liebe geprägt? Und da kann ich manchmal nur zu meiner Schande sagen, nee, war sie nicht. Manchmal war die Wahrheit in meinem Leben zwar da, aber ich habe die Wahrheit gesagt, nicht um den anderen die Füße zu waschen, sondern ihn den Kopf zu waschen. Wir haben alle so viel Fehler. Ich merke, je mehr man in das Licht Gottes kommt, desto mehr erkennt man, wie dreckig man ist. Und desto leichter fällt es, einen anderen zu vergeben. Das ist zumindest in meinem Leben die letzte Erfahrung in den letzten Jahren meines Lebens. Ich glaube, dass Menschen, die ein hartes Herz haben, sich noch nicht erkannt haben im Licht Gottes. Ich glaube, wenn Gott einmal hineinleuchtet in unserem Leben, dann merken wir, wie verloren wir sind. Und dann sind wir so dankbar, dass er nicht aus unserem Leben geht, dass wir gar nicht mehr böse sein können auf andere. Das heißt nicht, dass wir alles gutheißen. Aber wir sehen sie mit anderen Augen. Ich fand das so schön, dass Gott so Fragen stellt. Wer hat dir das gesagt? Und in 1. Mose 3,13 die dritte Frage Gottes. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Was hast du da getan? Wusste das Gott nicht? Doch, aber er wollte von Eva wissen, Eva, was hast du da getan? Und anstatt, dass sie sagt, ach, wenn ich ehrlich bin, Gott, die Schlange war zwar auch da, aber dein Wort habe ich doch auch gehabt. Nein, sie sagt, die Schlange. Warum will Gott diese Frage stellen? Warum hast du das getan? Das ist eine wichtige Frage. Und jetzt pass gut auf. Jetzt halte ich mal schön an deinen Stuhl fest. Jetzt wird sehr seelsorgerlich, was ich sage. Warum sündigst du eigentlich? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Warum sündige ich? Kann es sein, dass du irgendwo noch manche Sünden in dein Leben mitmachst, weil du ganz tief in deinem Herzen keine Erfüllung in Gott hast? Kann es sein, dass du noch manches mitnehmen musst vom Halligalli, weil du ganz tief in deinem Herzen keine Erfüllung in Gott hast? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Warum sündige ich? Was steckt dahinter? Wisst ihr, ich komme ja auch aus einer Familie, wir haben auf Feiern gerne mal Kakao getrunken. Und Milch und Cola und so. Da war eine gute Mische drin. Und ich weiß, dass manchmal macht man es zur Geselligkeit. Das mag alles sein. Aber ich glaube, dass viele trinken, nicht weil es schmeckt, sondern um ihre Seele zu ersäufen. Und deswegen ist für mich nicht die Frage, wo Menschen gebunden sind an Drogen oder am Alkohol, sondern die Frage, was ist in deinem Herzen, nach was sehnst du dich? Merk dir mal diesen Satz. Hinter jeder Sucht steht eine Sehnsucht. Jeder süchtige Mensch hat eine Sehnsucht und deswegen ist er süchtig. Und diese Frage zu beantworten, ist der Schlüssel, um frei zu werden. Und da machen viele Seelsorger den Fehler, dass sie sich nur mit den Symptomen beschäftigen, mit der Droge oder mit dem Alkohol, kommst du nie weiter mit. Du musst an dem Ursprung hingehen. Warum machst du das? Warum brauchst du Koks? Warum brauchst du Drogen? Warum musst du dich besorgen? Warum? Was ist ganz tief in dein Herzen deine Sehnsucht? Und dann zerbricht dein Leben wie ein Kartenhaus vor Gott. Und das will Gott, damit er anfangen kann, den ganzen verrückten Haufen zu sortieren. Vielleicht stellt Gott dir die Frage, denkst du, dass ich dir etwas vorenthalten will? Brauchst du noch manche Dinge in dein Leben, weil du denkst, das kann Gott mir nicht geben? Weißt du wirklich von ganzem Herzen, wie sehr dich Gott liebt? Weißt du das wirklich? Wir sagen, ja, der Herr liebt mich, er hat sein Leben für mich gegeben. Das spulen wir so runter, so wie wir es runterspulen, so ist es auch in unserem Herzen, nämlich sehr oberflächlich. Haben wir kapiert, was dort am Kreuz geschah? Sind wir schon mal stille geworden vor dem Kreuz und haben gesagt, Herr, was ist da eigentlich passiert? Haben wir uns schon mal überlegt, dass dort nicht irgendjemand hing? Wenn da mein eigener Vater gehangen hätte, dann wäre schon mein Herz zerbrochen. Oder mein Bruder. Oder mein Kind. Aber da hing Gott. Für mich. Wir dürfen nie müde werden, Gott zu beten, Herr, öffne mir die Gedanken, dass ich erkenne, was auf Golgatha stattgefunden hat. Wisst ihr was, warum Gott so Fragen stellt? Ich habe einen wunderbaren Satz gelesen. Gott hat mehr Interesse daran, was aus mir wird, als was ich für ihn tue. ist ein schöner Satz. Gott hat mehr Interesse daran, was aus mir wird, als was ich für ihn tue. Wir sind so beschäftigt mit Gott. Wir sind so beschäftigt und hetzen hin und her. Und Gott sagt, bleib doch mal ruhig. Wer von uns ist gerne in Krankheiten und in Nöten? Finger hoch. Ja, wenigstens ehrliche Leute. Das freut mich. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, wer von uns hat in Krankheiten und Nöten Gott am meisten erfahren? Dann gehen, glaube ich, alle Finger hoch, oder? Und das ist genau der Grund, warum du vielleicht auch ich in Not bin. Und wir wollen immer schnell raus. Herr, mach mich gesund. Natürlich ist das ein Bedürfnis von Menschen. Ist alles gut. Aber jemand hat mal gesagt, heil werden ist nicht so wichtig wie Heiligung. Und der hat recht, der Mann. Es ist manchmal für uns besser, dass wir in einer Krankheit bleiben und dadurch ganz nah mit dem Herrn leben, als aus der Krankheit rauszukommen und wieder anfangen, lau mit ihm zu leben. Und manchmal sagt Gott, wie zu Paulus, ich kann einmal so machen und du bist wieder fit, aber mache ich nicht. Weil ich weiß, wenn du wieder fit bist, drehst du durch. Ich weiß, dass auch meine Einschränkungen von ihm sind, nicht vom Teufel. Dafür habe ich gebetet. Hat Gott mir ganz klar gezeigt. Außerdem kann der Teufel sowieso nie das machen, was er will, sondern nur das, was Gott will. Und es ist weise von uns mal zu fragen, Herr, was ist dein Plan, der dahinter steht? Und dann mal ruhig zu werden. Und dann bin ich lieber schwach, ganz tief eine Verbundenheit mit meinem Herrn, als top gesund und gottlos. Außerdem kommt das Schönste noch für uns. Oder? Wir haben immer alle so viel Angst vorm Sterben, weil wir uns zu wenig beschäftigen mit der Ewigkeit. Wir klammern uns an dieses kleine Leben, das 70, 80, 90 Jahre ist, und dann muss jeder von uns gehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir freuen uns gar nicht auf den Himmel. Was ist denn da los mit uns? Ist der Himmel denn so unattraktiv? Ich glaube nicht. Ich glaube nur nicht, dass wir nicht richtig verstanden haben, um was es geht. Es geht nicht um 70, 80 Jahre hier zu leben und dann irgendwie zu sterben. Es geht darum, immer mit Gott Gemeinschaft zu haben und hier auf diesem Leben in einem Trainingsfeld zu sein mit ihm. Und wenn da unser Tag kommt, wo Duni Padre ist, dann, Christen sterben nicht. Lasst euch doch nicht vom Satan so eine Lügen erzählen. Christen gehen nach Hause. Die wechseln den Ort. Die sagen, so, jetzt fangen wir an zu leben. Goodbye, ihr Toten. Jetzt gehen wir ins Leben. So denken Menschen, die gehen. Unsere Lieben, die uns vorausgegangen sind. Wenn wir jetzt ein Mikro hätten und sagen, komm, komm mal ans Mikrofon. Wie ist es da oben? Die werden sagen, Leute, was der Christian uns erzählt hat oder Angelo und wie sie alle heißen, vergiss es, die haben ja null Ahnung. Die haben ja null Ahnung, was hier los ist. Oh, ich wünschte, eine Sekunde könntet ihr bei mir sein. Also, ihr müsst nur anders denken, ihr seid tot, wir leben. Ihr seid tot. Ihr denkt, ihr habt Licht in euer Leben, pure Finsternis. Freude, kann ich nur drüber lachen. Ihr meint, ihr seid lebendig. Ihr meint, ihr habt ein bisschen was von Gott erkannt. Leute, hier oben geht's richtig los. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir uns viel mehr gefreut auf dem Himmel. Lasst euch das nicht nehmen. Die nächste Frage. 1. Mose 4, 6. Kain und Abel kennt ihr, wenn? Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Warum ärgerst du dich? Fragt er dich vielleicht auch. Vielleicht ärgerst du dich momentan über dein Leben. Über deine Frau, über deine Kinder, über deine Schwester, deinen Bruder oder was weiß ich, über deine Gemeinde. Wir sind ja alle so schnell ärgerlich, oder? Warum ärgerst du dich? Fragt Gott dich heute. Warum fragt er das? Ärger und Wut ist eine Gefühlssache. Und Gott interessiert sich für unsere Gefühle. Wenn wir weinen, interessiert ihn das. Wenn wir lachen, interessiert ihn das. Und wenn ich ärgerlich bin und zornig bin, interessiert ihn das auch, weil er weiß, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und er haut mir nicht eine runter, sondern sagt, was ist denn los mit dir, Kerl? Warum bist du so ärgerlich? Kennt ihr das nicht auch, dass man manchmal seine Wut nicht unter Kontrolle hat, weil man schon längere Zeit in seinem Leben so irgendwo was hat, was sich immer mehr aufbaut und dann irgendwann fliegt das hoch wie eine Bombe. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Dass diese Bombe dann explodiert bei denen, die wir eigentlich am meisten lieben. Ich weiß da ein Lied von zu singen. Dass man dann manchmal Dinge macht, wo ich dann manchmal auch denke, was machen wir eigentlich? Die, die wir lieben, die beschimpfen wir und anstatt uns zu beschimpfen, beschimpfen wir die anderen. Vielleicht bist du in deinem Leben auch in manchen Punkten momentan ungenießbar, weil du dich selbst nicht genießen kannst in der Gemeinschaft mit Jesus. Ich habe noch nie Menschen entdeckt, die in Frieden mit dem Herrn Jesus zusammenleben, die grimmig sind und boshaftig. Kenne ich nicht. Aber ich kenne genügend Menschen, die mit sich selbst nicht im Reinen sind, mit Gott nicht im Reinen sind und dann haben sie nur zu nörgeln und alles gefällt ihnen nicht. Und darum fragt Gott dich heute. Er möchte von dir wissen, wie es dir wirklich geht. Er möchte eine ehrliche, eine intensive Beziehung mit dir. Und deswegen fragt er dich. Freunde reden miteinander. Das ist das Herrliche an einer Freundschaft. Eine wahre Freundschaft besteht dadurch, dass man ganz ehrlich und offen miteinander reden kann. Und zwar nicht so, dass das nächste Woche die ganze Bildzeitung weiß, sondern dass es zwischen euch bleibt. Gibt's ja leider nicht mehr viele Menschen, wo man sein Herz ausschütten kann. Sind ja alles Journalisten geworden, die Christen. Für mich eine der größten Sünden, die es gibt, anvertraute Dinge weiterzuerzählen. Wenn du das einmal machst, hast du für die ganze Zeit auf dieser Erde deinen Ruf als Seelsorger oder Seelsorgerin verloren, zu Recht. Wisst ihr, Paul Humburg, ein alter Mann, der hat mal gesagt, der Mensch ist immer nur das, was er im Dunkeln ist. Ein schöner Satz. Der Mensch ist immer nur das, was er im Dunkeln ist. Was will er damit sagen? Wenn du in Not bist, wenn deine ganzen Stützen zerbrechen, dann zeigst du, wer du bist. Nicht, wenn du hier, schön, alles wunderbar, wir kommen auf eine Freizeit, wir kommen von der Predigt, unser Herz ist fröhlich und da können wir alle fromm sein. Nein, wenn morgen alles zerbricht, dein Auftrag kaputt geht, deine Frau dich beleidigt, dein Auto kaputt geht, so dann, was dann rauskommt, das ist in deinem Herzen, das bist du, nichts anderes, alles andere ist Show. Das will Humburg hiermit sagen, er hat recht. Der Mensch ist nur das, was er im Dunkeln ist. Und deswegen lässt Gott uns manchmal und oft in Dunkelheit, damit wir erkennen, wer wir wirklich sind. Aber unser Problem ist, wir wollen selbst Gott ein Schauspiel machen. Wir sind so ein Schauspieler, dass selbst wenn Gott alles zerbricht, dann machen wir noch eine fromme Miene. Ich bin total aggressiv, plötzlich kommt Michael zu mir. Was ist los? Ach, mein Bruder, ich habe gerade den Hebräerbrief gelesen. Ich freue mich ja so über den Hebräer Kapitel 7. Ich habe davor meine Frau beleidigt, meine Kinder angeschrien, habe in Divi einen, wollte ich am liebsten wegtreten. Aber kommt Michael zu mir, Michael ist ja ein Glaubensbruder. Wie geht's dir, mein Lieber? Also das ist so, Herr Michael, das ist ein wahnsinniger Brief. Der ist ja so gewaltig, der Hebräerbrief. Er kann mich nicht durchschauen vielleicht schon. Aber Gott sagt, sag mal, was ist denn mit dir da unten los? Ich gebe dir einen Bruder und anstatt die Wahrheit zu sagen, schwindelst du den an, du schwindelst mich auch an. Geh doch zu ihm hin und sag, Michael, wir beide müssen beten. Ich habe eben meine Frau behandelt, das ist Katastrophe. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde und unser geistliches Leben anfängt, ehrlich zu werden. Ich habe von nichts mehr Angst als vor einer christlichen Theateraufführung. Und das könnte man in vielen Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, manchmal raufschreiben. Herzlich willkommen zur christlichen Theatershow. Der Grammy 2017. Der Pantomimengespieler oder keine Ahnung. Wir sagen, wir sind alles Sünder. Ja, wir sind alles Sünder. Und dann hören wir einer, du, der Bruder, der hat aber richtig einen weggegeben. Was? Den nehmen wir erstmal raus. Ich denke, wir sind alles Sünder. Und dann sündigt jemand und dann ziehen wir wie die Pharisäer hinter ihn her. Treten nochmal schön am Boden nach, machen wir natürlich liebevoll. Es geht ja alles nur zur Ehre des Herrn nochmal schön reintreten. Und das hätte ich auch nicht gemacht. Ne? Das ist alles für den Herrn. Leute, wir sind manchmal so eine Schauspieler, wir könnten sämtliche Hollywood-Stars sofort ablösen. Und mein Gebet ist, Herr Jesus, befreie uns von allen Lügen, von allen Zirkus, von aller falschen Frömmigkeit, von diesem ganzen Mist, der uns nur belastet. Ich bete zu Gott, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde wird. Das ist sie noch lange nicht. Sie eine Gemeinde wird, das kann nur er. Und da muss er bei mir anfangen, weil vor euch steht auch ein Schauspieler. Und der Herr muss auch mir immer wieder helfen. Christian, hör auf zu mehr zu spielen, wie du bist. Puste dich da nicht auf wie so ein großer Hahn. Du bist gar nichts. Bist ein Luftballon. Ich puste da einmal rein, dann fliegst du in der Luft in 1000 Kanten. Halt den Ball flach. Und ich glaube, das muss der Herr tun. Und deswegen lässt er uns auch im Dunkeln. Die fünfte Frage. Oh, das ist eine wichtige Frage. Der Herr sprach zu Kain, 1. Mose 4, 9. Wo ist dein Bruder? Interessant, welche Fragen Gott stellt, ne? Wo ist dein Bruder? Oder wir könnten auch sagen, wo ist deine Schwester? Und man merkt bei Kain so, soll ich da hier sein, ne? Muss man drauf achten, wenn du mit manchen Menschen sprichst und sagst, was macht eigentlich der Bruder? Was interessiert mich der? Das Liebe im Herzen. Man ist ehrlich, genau. Das ist das einzige Gute. Aber da muss man auch den zweiten Weg gehen. Mit dieser Ehrlichkeit vor Gott und zu sagen, Herr, das gehört sich nicht. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe nicht das Recht, andere Menschen so zu behandeln. Denn ich habe dir mein Herz übergeben. Es ist dein Thron, es ist dein Tempel. Wisst ihr, wie das im Bilde ist? Kennt ihr die Stifte so ein bisschen? Da war ein Tempel, ne? Da durften nur Priester rein im Heiligtum. Und einmal im Jahr, im Yom Kippur, am Allerheiligsten der Hohepriester. Und die Bibel sagt, ihr seid jetzt der Tempel. Dein Leben ist der Tempel. Und stell dir mal vor, der Priester hätte es gesagt, ach, weißt du was? Der Leuchter, der ist ganz nett, den tun wir mal vorne neben dem Brandopferaltar. Muss man nicht so genau nehmen, oder? Schaubrottisch, das kann auch vorne. Peter, nimm das mal da vorne mit rein beim Eingang. Wie viele Opfer hätte Gott angenommen? Aha. Ich glaube eher, dass Gott Feuer vom Himmel geschickt hätte. Und jetzt sage ich dir was. Genau das tust du und ich. Wenn wir behaupten, Sünde festhalten zu müssen. Unser Tempel ist unser Leben. Wir haben kein Recht, diesen Tempel zu verdrecken mit Sünde, mit Schuld und anderen Dingen. Gott wohnt hier drinnen. Das muss uns neu bewusst werden. Deswegen diese Frage, auch wo ist dein Bruder, deine Schwester? Vielleicht bist du verbittert, vielleicht bist du verletzt, vielleicht hast du Hass im Herzen. Gott möchte dir heute helfen, kaputte Beziehungen zu heilen. Ich musste das auch tun. Ich musste sagen, Herr, dieser Bruder, diese Schwester, die nervt mich so, die möchte ich am liebsten links und rechts mal richtig durchhauen. Das ist verrückt, aber ich muss es ehrlich dir bekennen. Und jetzt nimm mein verletztes Herz. Es hat mich auch wehgetan, was der Bruder oder die Schwester über mich gesagt und gedacht und was ich habe. Heile mein Herz. Und dann kommt Gott. Dann heilt er unser Herz. Jetzt die letzten Fragen. Jetzt kommen wir ins Neue Testament. Der Herr Jesus hat auch Fragen gestellt. Viele Fragen. Eine Frage ist schon bemerkenswert. Johannes 5, die Geschichte kennt ihr, der Kranke am Teich Bethesda. 38 Jahre liegt der arme Kerl dort. Und dann stellt Jesus ihn die Frage, als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit so mit ihm war, spricht er, willst du gesund werden? Jetzt könnte man sagen, also Herr, also jetzt ist doch mal, Herr Jesus, also Humorstunde ist Samstagnacht oder so, aber der liegt 38, du fragst ihn, was willst du denn? Aber Moment mal. Ich glaube, dass der Herr Jesus sehr gut gefragt hat. Wisst ihr, was nämlich passiert? Wir können uns daran gewöhnen, als Kranke, die Aufmerksamkeit von allen zu bekommen, wie krank wir doch sind. Selbst in der Krankheit will einer den anderen übertrumpfen. Wie lange bist du krank? 10 Jahre. Ja, ich habe schon 12 Jahre. Zucker? Wie viel hast du? Ich habe immer so 200. Ich habe 400. Okay, Schlaganfall? Ich habe 1. Ich habe 2. Wir sind total verrückt. Jemand erzählt uns was? Ich habe eine schwere Grippe. Ich auch. Ich habe 3 Tage Fieber gehabt. Ich habe 4 gehabt. Ich musste Antibiotikum. Ich war im Krankenhaus. Wir sind total verrückt. Wir sind so verrückt, dass wir selbst mit verrückten Sachen, die Sachen, die uns gar nicht gut sind, da wollen wir angeben. Herr, du weißt, wie verrückt wir sind. Und deswegen stellt er uns diese Fragen. Und stell dir wirklich mal die Frage, wenn Gott etwas tun soll, soll er es wirklich tun? Vielleicht betest du, Herr, heilige mich. Vorsicht, das ist ein hartes Gebet. Wenn er dich heiligt, dann wird er dich erstmal den Alten entsorgen. Rumpelkammer. Oha. Wen Gott heiligt, den führt er oft durch ganz, ganz viel Krisen, um ihn abzuschleifen. Vorsicht, wenn du das wirklich ernst meinst. Eine andere Frage. Der Herr Jesus hat manchmal wirklich Fragen gestellt. Also da denkt man im ersten Moment mal was. Aber wenn man über nachdenkt, nee, das war schon gut gefragt, Herr. Markus 5, Vers 39. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Die Auferweckung der Tochter des Jairus. Da sagt Jesus, was weint ihr? Dürfen wir nicht weinen? Natürlich dürfen wir weinen. Aber warum sagt er hier, weint nicht? Weil Jesus sagt, sie lebt. Und wenn Jesus sagt, sie lebt, dann müssen wir sie nicht behandeln, als sie tot ist. Wir müssen Gott beim Wort nehmen. Und deswegen kreidet Jesus hier an. Wieso weint ihr? Die lebt. Ihr glaubt mir nicht. Jesus weiß schon, welche Fragen er stellt. Glauben wir den Herrn wirklich? Und das ist das, was wir meinen, in der Ewigkeit auch zu sein. Wir singen das so. Wenn wir hier gehen und wir sind dann beim Herrn Jesus, dann sind wir am Ziel. Aber wir merken, wir hängen noch an dieser Erde, oder? Und wir müssen uns immer wieder dran erinnern, nein, die wollen nicht zurück, die sind da beim Herrn. Als damals mein Vater gestorben ist, habe ich euch vielleicht schon mal gesagt, möchte ich euch einfach nochmal sagen. Das war der schwerste Tag in meinem Leben. Und ohne Jesus wäre ich nicht hier, das weiß ich. Und ich habe danach mit einem Bruder ein Gespräch gehabt. Ich war so, kennt ihr das so, wenn man so völlig down ist? Ich habe dann viel geweint und war ich so völlig fertig. Und der Bruder redet mit mir am Telefon und sagt zu mir, ich sage ihm alles, was mich bewegt. Das ist übrigens gut, wenn man sowas hat, jemanden, dem man mal sein Herz ausschütten kann. Der hört mir zu, das können wenige. Guter Zuhörer findest du selten. Reden tun wir alle, ich auch. Aber zuhören ist wichtig in der Seelsorge, viel wichtiger als reden. Und dann hört der Bruder lange zu und ja, das war auf mein Herz. Und sagt der Bruder zum Schluss nur zwei Sätze. Ach, du hast aber eine lebendige Beziehung mit deinem Vater gehabt. Du hast ihn sehr geliebt, ne? Du hast ihn in dein Leben immer das Beste versucht zu gönnen, oder? Ja. Dann gönn ihn doch jetzt das Allerbeste. Der Satz, den kenne ich heute noch. Nach mittlerweile 12 Jahren. Ist der Satz, den höre ich heute noch. Dann gönn ihn doch das Allerbeste. Jawohl. Und ich habe gesagt, ja stimmt, Herr Jesus. Er ist jetzt in deiner Gegenwart. Nicht mehr da, wie er bei uns war, im Krankenbett. Konnte nicht mehr richtig gehen und alles. Quick lebendig da oben. Ich weiß nicht, was für eine Musik die hören. Salsa wahrscheinlich nicht, aber der könnte jetzt Salsa ohne weiteres tanzen. Quick lebendig. Keine Schmerzen mehr, nichts. Gönn ich ihn das doch, oder? Gönnen wir doch unsere, die vorangegangen sind. Die sind da und die leben. Und dann stellt Jesus noch eine gewaltige Frage. Johannes 6, 67. Hält eine harte Rede. Jesus war kein Softprediger, ne? Also ich glaube, wenn Jesus hier gepredigt hätte, kann das sein, dass nur noch 2 Stück hier gesessen hätten. Die hauen alle ab. Johannes 6, Vers 67. Da sagt Jesus zu den 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Wollt ihr gehen? Und geht. Wenn Jesus dir heute die Frage stellt, willst du von ihm gehen? Und du sagst, nee, warum nicht? Was hält dich an Jesus? Die Frage stell dir heute mal ganz neu. Was hält mich bei Jesus? Und wisst ihr, da müssen wir ganz ehrlich mal werden. Wir müssen uns dann auch unangenehme Fragen stellen. Hält mich bei Jesus? Weil er so viel für mich tut? Weil er mir Liebe gibt, Geborgenheit, weil er mir meine Sünden vergibt, weil er mich eines Tages im Himmel bringt, weil er mich so gern beschützt. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, es sind doch alles Sachen, wo ich sage, ja. Und das war, als wenn Jesus mir die Frage stellt, geht es dir eigentlich nur um die Gaben oder geht es dir um den Geber? Würdest du auch bei mir bleiben, wenn ich dich nie gesund machen würde? Wenn ich nicht ein Gebet erhöre aus deinem Leben? Würdest du dann auch bei mir bleiben? Und da müssen wir ganz neu unser Glaubensleben überprüfen, wo wir stehen. Geht es uns wirklich nur um Jesus? Dass wir sagen, Herr Jesus, wenn es ab morgen so sein würde, dass der Himmel nur darin bestimmt, mit dir auf einer Parkbank zu sitzen, dann würde ich dafür auch Christ bleiben. Hauptsache, ich sitze neben einer Parkbank neben dir. Und wenn wir das von Herzen sagen können, dann haben wir verstanden, was es heißt, Christ zu sein. Es geht nur um diese innige Gemeinschaft mit Jesus. Und die letzte Frage, und die ist wichtig. Wer ist Jesus für dich? In Markus 16, Vers 15. Entschuldigung, das ist falsch. In Matthäus 16, Vers 15. Da stellt Jesus die Frage. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer bin ich? Und die Frage möchte ich dir heute geben. Wer ist Jesus für dich? Ist es der wunderbare Mensch, der gekommen ist, ohne Sünden, am Kreuz gestorben ist und so? Oder ist Jesus dein Leben? Das ist eine gute Frage, oder? Ich wünsche mir von Herzen, dass wir uns die Fragen Gottes zu Herzen nehmen. Denn wenn Gott fragt, dann ist das lebensnotwendig, richtig zu antworten. Und dazu möge der Herr uns Gnade schenken. Amen.